Und damit vielen Dank fürs Hören und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal würde ich gern zur Begrüßung sagen, denn am Anfang nimmt man Abschied. Den Lauf der Dinge umkehren, die Schrecken des 20. Jahrhunderts ungeschehen machen, den Tod in Leben und das Leben in ein Heimkehren, lärmend Stille und Stille zur Möglichkeit verwandeln, ein Retronarrativ der persönlichen und der Weltgeschichte schaffen. Ilse Eichingers Spiegelgeschichte erzählt aus dem Leben einer jungen Frau, die bei einer Hinterhofabtreibung stirbt, nur eben umgekehrt, von der Bahre zur Wiege, vom Tod zur Geburt in eine Welt des Schweigens hinein. Wir haben diesen Klassiker der Nachkriegsliteratur aus dem Jahre 1949 gelesen und wir sind Finn Benkert
und Lukas Pawenschik. Die Maiglocken sprießen, die Glocken läuten, der Vicar spricht sein erstes oder letztes Wort. Lukas, wie hat dir diese Spiegelgeschichte gefallen?
Ja, eine ganz schön beredte Welt, die du da schon besprichst. Ich hatte ja nun wirklich noch nichts von Ilse Eichinger gelesen und finde das einen ganz guten Anlass, so ihr Werk ein bisschen mit dir kennenzulernen. Habe natürlich sehr schnell und mit sehr großer Freude auch ihre Kinobegeisterung zur Kenntnis genommen, ihr großes Projekt. Ich würde allgemein sagen, Finn, diese ganze Episode ist schon auch so ein bisschen wie so eine Art Exorzismus, oder? Denn die Spiegelgeschichte von Eichinger lässt dich scheinbar so überhaupt nicht los. Die ist hier in jeder zweiten Episode irgendwie an irgendeiner Ecke aufgepoppt, nochmal erwähnt worden. Bevor ich irgendwie groß erzähle, was ich da dran toll finde oder so, ich glaube, das ist deutlich weniger interessant. Was ist denn gerade an diesem Text, was dich so sehr in den Bann schlägt? Also willst du selber irgendwas umkehren oder woran liegt es?
Nee, das ist alles etwas banaler. Ich habe in der Studiumsfolge ja schon mal erzählt, dass ein Seminar zur Nachkriegsliteratur hatte, in der ich auch diese Spiegelgeschichte kennengelernt habe. Und ich hatte ein gewisses Vorurteil gegenüber der deutschen Nachkriegsliteratur. Denn für mich war das Literatur von heutzutage sehr, sehr alten Männern und gefühlt auch damals schon alten Männern, obwohl sie erst Mitte, Anfang 20 waren, die sehr verknöchert über Dinge geschrieben haben, die mich nicht mehr wirklich interessiert haben. Und dann ging so eine Glühbirne in mir auf, als Professorin Caroline Rox plötzlich diese Spiegelgeschichte hinpackte und sagte, ja, Nachkriegsliteratur kann auch was anderes sein. Das ist nicht nur Grass und Böll und Lenz und sich selbst in die Schreibklausur zurückziehen, sondern das können auch sehr spannende formelle Experimente sein. Ich glaube, weil ich so einen Text nicht erwartet hätte in dieser Epoche, hat mich diese Geschichte sehr in den Bann geschlagen. Und dann ergab es sich, glaube ich, einfach, dass unsere Lektürenauswahl sehr häufig passte zu dieser Geschichte. Wir hatten ja unter anderem über den Han Kang-Roman geredet, in dem das Du benutzt wird, also das literarische Du, was wir hier auch immer haben. Das passt da einfach alles sehr, sehr gut zusammen.
Ja, ich finde das ganz spannend. Ich habe nämlich gerade zur BRD so ungefähr die umgekehrte Beziehung, auch zur Gruppe 47, weil das ist für mich immer schon ein Punkt großer Faszination gewesen. Als jemand, der nach der Wende geboren worden ist, ist irgendwie diese alte Republik immer so total spannender Punkt. Also auch so Sachen, so das literarische Quartett und sowas in seiner Ästhetik, gerade in den frühen Folgen, das, was auch so unter BRD-Noir zusammengefasst wird. Also diese Bundesrepublik war für mich immer schon ein wichtiger Bezugspunkt und gerade all diese Namen, die du gesagt hast, von denen man sich gern lösen möchte, die waren für mich schon auch sehr instruktiv an vielen Stellen. Und ich meine, die Gruppe 47, das sind natürlich auch Leute wie Paul Celan und Ingeborg Bachmann und Ernst Augustin und Karl Mickel, also das ist ja schon irgendwie ein breites Feld, Alexander Kluge, Walter Jens und ich glaube, das war für mich schon auch immer wichtig, dieses Gefühl, man hat sich da irgendwie organisiert und gerade so diese Marcel Reich-Ranitzky, Günter Grass-Streitigkeiten und was das Treffen in Telgte, was da so dann irgendwie als Schlüsselroman zu erschienen ist und wenn Martin Walser gegen Ranitzky geschossen hat und so, das hat mich immer in seinen Bann geschlagen und trotzdem, oder wahrscheinlich auch gerade, weil ich so an diesen großen Männerfiguren irgendwie hängen geblieben bin, wie das vielleicht einem als junger Mensch öfter passiert, war Ilse Eichinger immer so ein Name, der da war, aber den ich wohl irgendwie dann, was heißt überlesen habe, aber dem ich nicht so furchtbar viel Beachtung geschenkt habe. Und ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt diesen ersten Zugang auf jeden Fall schon mal habe.
Ich glaube, damit fasst du aber auch sehr gut die Rezeption von Ilse Eichinger außerhalb von der Germanistik zusammen. Also das ist, glaube ich, eine, die kennt man dafür, dass sie eben beim ersten Lesewettbewerb der Gruppe 47 mit besagter Spiegelgeschichte diesen, ja, Vorlesepreis gewonnen hat.
Den Preis der Gruppe 47, wie er damals ja einfach noch hieß, ja.
Genau, ich habe gerade gesucht, ob er wirklich so hieß oder ob er noch einen anderen Namen hatte, aber genau. Und dann verschwindet sie ja auch ein wenig. Also natürlich nicht komplett, das ist immer noch eine sehr, sehr profilierte Autorin, die mit Günter Eich auch verheiratet war, sich sehr viel verdient gemacht hat um das Hörspiel. Aber das schreibt Dagmar Lorenz in ihrer Monographie über Ilse Eichinger. Ihr Werk wird immer abstrakter, immer sperriger im Laufe ihres Lebens. Und ich glaube, außerhalb von, ja, Germanisten und LiteraturwissenschaftlerInnen ist das einfach nicht so viel behandelt worden, weil, das muss man sagen, Eichingers Texte schon Themen der Nachkriegsliteratur, da können wir gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, verhandeln, aber eben nie so direkt und so prägnant wie ein Grass oder ein Böll das eben gemacht haben.
Oder abstrakter, oder? Also ich glaube, da ist mehr Distanz zum, nicht Distanz zum Objekt, aber mehr Verarbeitung, mehr Form irgendwie.
Ja, Eichinger ist mehr eine Wortakrobatin, eine Sprachakrobatin, ohne selber so viel Wert auf die Sprache zu legen. Das ist nämlich besonders spannend. Das schreibt sie, glaube ich, in einem Tagebucheintrag, dass sie diese Geschichten auch runterschreibt, bis die Worte nicht mehr kommen. Und wenn die Worte nicht mehr kommen, dann sind es nicht mehr die richtigen Worte.
Es ist Sprachkritik, das sollte man festhalten. Ich habe eine ganz kleine Biografie von Eichinger vorbereitet. Wenn das okay ist, würde ich die einfach kurz so runterarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist sehr gut.
Denn Ilse Eichinger wird am 1. November 1921 in Wien geboren. Als Tochter einer jüdischen Ärztin wird der Anschluss Österreichs ein zentraler Wendepunkt in ihrem Leben. Während ihre Zwillingsschwester Helga Michi nach England ausreisen kann, führt Ilse ein zunehmend isoliertes, gefährliches, prekäres Leben in Österreich. Ihre Großmutter stirbt in einem KZ nach gescheiterten Rettungsversuchen. Ilse versteckt ihre eigene Mutter über Jahre hinweg. Nach dem Krieg beginnt sie ein Medizinstudium, entscheidet sich dann aber für den Pfad als Schriftstellerin. Ihr erster und einziger Roman, Die größere Hoffnung, erscheint 1948 und liegt heute vor allem in einer überarbeiteten Fassung vor. In vielen Zeitrechnungen beginnt mit Eichinger die österreichische Nachkriegsliteratur. Sie wird dann Teil der Gruppe 47, gewinnt 1952 ihren Preis. 1953 heiratet sie auch den damals profiliertesten Lyriker der Gruppe, Günter Eich. Sie wird bekannt für kurze Formen, Erzählungen, Gedichte, Hörspiele, sehr viel später auch Kolumnen und Feuilletons. Sie versenkt die Weltgeschichte in Mythen, den Alltag in Träumen, die Gewissheit im Zweifel. Sie schrieb über die Kriegszeit, über die Geschichte, über Filme, über vieles. Aber der Schweizer Kritiker Samuel Moser, Autor von Ilse Eichinger, Leben und Werk, argumentierte, Ilse Eichinger hatte keine Themen. Sie hatte eine Sprache. Und sie hat nur eine Sprache, die Sprache, der sie misstraut. Da das ist etwas Sprachkritisches in ihrem Werk, das auch für eine Poetik des Schweigens argumentiert. Sie sagt, die Sprache ist zersplittert, das müsste man doch wissen. Aber die meisten schreiben rasch, chronologisch und unaufmerksam vor sich hin. Sie selbst verknappt und reduziert Sprache, ließ sie atrophieren und damit stärker und intensiver werden. Die Spiegelgeschichte endet mit den Worten, still, lass sie reden. Die einen schweigen, die anderen sprechen. Ilse Eichinger stirbt am 11. November 2016 zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2021, erscheinen Teile ihres Werks in 9 Auflagen. Und wir widmen uns jetzt einer ihrer wahrscheinlich bekanntesten, wichtigsten, prägnantesten Kurzgeschichten, der Spiegelgeschichte.
Genau.
Ich habe mir so ein Erzählband von ihr gekauft, in dem das Ganze enthalten ist und fühlte mich sofort sehr wohl irgendwie in diesen kleinen pointierten Geschichten, in diesen Kurzgeschichten, bei denen man vielleicht sofort auch an Kafka denken musste. Und bei der Recherche lernte ich dann auch recht schnell, okay, Kafka war wohl ein wichtiges Vorbild. Also es sind ja auch oft so Geistergeschichten. Manchmal hat es so fast diese Logik von Coans. So man hat die Frage, so ist da irgendwie eine Botschaft, eine These drin, die man vielleicht mitnehmen soll. Man kann es nicht so recht ergründen. Es schweigt einen dann im Endeffekt noch an. Das ist, was die Dissonanz mit einem bringt. Ich fühlte mich hier sehr schnell zu Hause auf jeden Fall. Das ist, obwohl das wohl eine Autorin ist, die jetzt nicht unbedingt von der Leserschaft immer geliebt wurde, doch eine Sprachwelt, in der ich mich gut zurechtgefunden habe.
Du hast wahrscheinlich dann den Gefesselten vor dir liegen, oder?
Genau.
Oder gibt es, genau. Das ist, würde ich sagen, auch der Erzählband von Ilse Eichinger, weil, oder auch der Literaturwissenschaft, die auch am meisten beackert ist, weil die Spiegelgeschichte drin ist, weil der Gefesselte drin ist, weil, ich glaube, Frau im Mond heißt es drin ist.
Die Rede unterm Galgen sollte man noch erwähnen. Das ist ja, glaube ich, auch einer ihrer prägnanteren Texte.
Genau. Es sind häufig auch sehr absurde Geschichten. Es sind Geschichten, die in Anti-Welten stattfinden, an Anti-Orten. Selbst wenn wir dann später bei sowas wie Film und Verhängnis sind, wo sie ihre eigene Biografie mit der populären Kinogeschichte gleichsetzt, dann spielt das schon alles in Wien und auch Wiener Kinos werden benannt, aber das fühlt sich alles sehr fremd an, sehr kontextlos an. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn etwas so, obwohl es so spezifisch ist, ist es so fremd und doch so beliebig an der gleichen Stelle. Es sind alles Geschichten natürlich über Individuen, die an einer Gesellschaft verzweifeln. Und das ist, glaube ich, das Spannende bei Eichinger, was sie auch ein bisschen, was sie dann in diese Nachkriegsliteratur auch wieder gut einführt. Der Verlust in der Gesellschaft und die Niederlage gegen die Gesellschaft bedeutet häufig den Gewinn fürs Individuum.
Ja, sie ist auf jeden Fall Nonkonformistin, jemand, der sich nicht eingliedern möchte, der auch ein Recht darauf haben möchte, nicht teilzunehmen, nicht gesehen, nicht wahrgenommen zu werden. Es gibt ja Phasen in ihrer Karriere, wo sie wirklich aufhört zu sprechen, aufhört zu schreiben, wo sie so ein bisschen aus der Welt verschwindet, wo sie nicht mehr die ist, die sich in Institutionen eingliedert oder so, sondern uns ein bisschen abhanden kommt. Und ich habe das Gefühl, ihre Geschichten spielen auch immer in so Geisterwelten, in so einer Welt des Danachs, in einer Postwelt. Das ist die Vorsilbe, die ich da vorsetzen würde. Vielleicht könnte man auch einfach sagen, wenn das eine mathematische Welt wäre, dann würde man so ein Minus davor setzen. Das ist ein grundsätzliches Gefühl von Negativität, von Angst, von Zweifel, von Verlust und alles, was man an Glück für das Individuum erlangen kann, das muss irgendwie abgerungen werden, das muss erkämpft werden. Man merkt, das ist eine Literatur, die sehr stark natürlich von diesen dramatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, von Auschwitz und so weiter geprägt ist. Also das ist auch der Versuch, weiterzumachen nach der Katastrophe. Wenn ich Geister und Post meine, dann meine ich auch, es ist irgendwie ein bisschen so eine apokalyptische Welt. Weißt du, man hat ja im Leben immer so interessante Nebeneinanderstellungen. Ich habe mich die ganze letzte Woche mit den Filmen von Kiyoshi Kurosawa beschäftigt, dem japanischen Filmemacher, der auch immer so seltsame Geister und Gegenwelten erzeugt hat, in denen die Figuren so eine gewisse Opazität, so eine gewisse Verschleierung und Verhüllung haben. Und das ist vielleicht auch diese Abstraktion, diese Distanz, die du beschreibst in ihrer Welt. Es ist die Distanz der Menschen, die nicht gänzlich erfasst werden können, nicht gänzlich erfasst werden sollen vielleicht auch. Also ich glaube, sie lässt uns auch ganz bewusst ein bisschen Abstand zu den Menschen, von denen sie erzählt.
Ich glaube, eine wichtige Sache, die du auch schon angesprochen hast in deiner Kurzbiografie, ist natürlich auch diese Erfahrung des Anschlusses in Österreich, also auch so eine gewisse Heimatlosigkeit, nicht nur durch eine gedachte Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern eben auch eine Frage, ob man jetzt deutsch oder österreichisch ist. Also diese Heimatlosigkeit, das zieht sich ja auch irgendwie durch all ihre Geschichten und durch ihr gesamtes Werk. Das ist dann sicherlich nochmal eine Art Sonderpunkt von ihr in dieser Nachkriegsliteratur-Gang.
Ja, das fand ich interessant. Ich muss immer an Heinrich Heine denken, der ja die Literatur als seine portable Heimat und damit auch irgendwie die Sprache als portable Heimat beschrieben hat. Aber die Sprache ist nun sicher kein Haus, ist sicher kein Heim für Ilse Eichinger, sondern etwas, dem sie misstraut. Und das ist ja für mich nun immer spannend. Also ich bin fasziniert von Dichtern, die dem Gedicht nicht trauen, von Autorinnen, die dem Buch nicht trauen, von Filmemachern, die der Kamera, dem Film, dem Schneiden nicht trauen, weil das zwangsläufig dazu führt, dass sie diese Mittel anders einsetzen als andere, weil sie dann zwangsläufig das Gefühl haben, okay, ich muss irgendwie überlegen, wie trotze ich diesem korrumpierten Werkzeug doch noch Wahres und Schönes ab. Also es gibt ja diese Aussage über the master's tools, also die Werkzeuge des Meisters, die nicht das Gebäude zerstören können. Immer wenn Leute das dennoch versuchen, wenn sie sagen, okay, hier ist etwas, das ist irgendwie vorbelastet, aber ich gucke trotzdem, wie kann ich es umkehren, wie kann ich es reinigen oder wie kann ich es zerstören. Ich glaube, das sorgt für so eine ganz produktive Spannung im Werk.
Genau, Eichinger gehört auf jeden Fall zu den Autorinnen, die der Sprache misstrauen, die der Sprache kritisieren wollen. Es gibt ja später auch einen Sammelband von ihr, Schlechte Wörter, in der diese Sprachkritik ganz offenkundig wird. Sie ist auf jeden Fall eine Autorin, die den Leser, die Leserin wieder an seinen Platz zurücksetzen möchte. Diese Texte sollst du nicht konsumieren, du sollst dich da schon mit auseinandersetzen. Das macht sie jetzt nicht so radikal wie ein Uwe Jonsson, wo man wirklich ja sehr auf seinen Platz zurückgesetzt wird, sagen wir mal. Und sehr.
Du meinst, auf die Schulbank platziert wird oder so?
Genau, und sehr diese Sätze durcharbeiten muss. Eichinger benutzt ja eine, trotz aller Distanz, eine sehr lyrische Sprache. Man ist sich häufig auch unsicher, wo die Grenzen zwischen Prosa und Poesie hier verschwimmen. Das kann man auf die Spiegelgeschichte, glaube ich, auch anwenden. Das sind teilweise interessant auch auf im Layout angeordnete Geschichten, die eher so eine Art Gedichtlogik folgen. Man könnte die Spiegelgeschichte ja sicherlich auch in Strophen einteilen, wenn man das so möchte.
Also ich hätte auf jeden Fall so 15 Kapitel oder so ungefähr, die man da anbringen könnte. Es ist ja nun sehr klar in Passagen unterteilt, ja, auf jeden Fall. Und dieser Bezug zum Lyrischen, den finde ich schon ganz praktisch. In diesem Buch über die schlechten Wörter schreibt sie ja, okay, die Wörter sind nicht richtig, wir brauchen andere dafür. Das ist ja, glaube ich, schon erstmal ein lyrischer Impuls. Also ich glaube, eine der Grundlagen von Lyrik ist ja immer eine andere Sprache finden. Also ich meine, man muss wahrscheinlich auch eben an Adorno denken oder an die Unmöglichkeit, ja, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben und sowas und Sachen neu zu arrangieren und sich zu fragen, wann beginnt denn wirklich etwas Neues? Und ich glaube, die These bei ihr ist, ich glaube, das ist in der Spiegelgeschichte nun sehr gut exemplifiziert, am Anfang nicht den Anfang zu haben, sondern das Ende, vom Ende zum Ende zu führen, von der Katastrophe, vom Untergang zu einem anderen Ende, das nicht dasselbe einfach unglückliche Dahindarben, nicht die Katastrophe ist, sondern ein Ende, das die Möglichkeit für einen neuen Anfang eröffnet. Das scheint mir so auch das sprachliche Projekt zu sein, diese Verschiebung zu überlegen, okay, wie können wir die bestehenden Geschichten auseinanderschneiden und neu arrangieren?
Und es ist, finde ich, eben halt auch eine Geschichte, die eigentlich nur im Prosaischen auf der Textebene funktioniert, die nur in diesem Medium Buch funktionieren kann, ob ihrer Sprachgewalt. Und ich glaube, das hat mich damals eben auch so begeistert, mal wieder etwas zu lesen, wo ich erzählen könnte, deswegen gibt es Literatur. Und das kann auch nur die Literatur.
Und gleichzeitig scheint mir das Zurückspielen doch ein sehr filmischer Impuls. Denn wenn wir in die Frühphase des Kinos schauen, da sehen wir ganz berühmte Kurzclips, wie zum Beispiel den, der jetzt auch als Tenet in den Kinos war, öfter ausgepackt worden ist, wo eine Mauer einstürzt und durch die Macht des Schnitts, durch die Macht des Zurückdrehens so wieder zusammengebaut wird. Also ich habe das Gefühl, diese Kinoliebhaberin, die immer in die Kinos gegangen ist, für die die Kinos eben, wie du schon beschriebst, in Teilen auch mit ihrer eigenen Biografie verzahnt und vermengt sind irgendwie, die hat auch irgendwann diesen filmischen Fluss erlebt und überlegt, wie kann man den zurückdrehen. Ich würde sagen, du hast recht, es ist ja nicht eine perfekte gleitende Bewegung, sondern es ist mehr so ein Zurückspringen in Station. Und vor allen Dingen ist es, würde ich sagen, wenn wir über Wörter geredet haben, die man nicht mehr benutzen kann, dann hat sie sich auch Akte im Leben angeschaut und hat überlegt, was würden sie bedeuten, wenn wir sie umkehren, wenn wir, genau, den Tod umkehren, wenn wir einen Schlag umkehren, wenn wir eine Berührung umkehren. Also ich glaube, die poetische Idee, die sie auch den Leuten mitgibt, ist, was ist das Gegenteil der Dinge und damit auch die Frage, wie könnte das Leben gänzlich anders sein, als es ist?
Genau, und wie du auch schon angesprochen hast, ist diese Art der Erzählung hier natürlich auch eine Möglichkeit unserer weiblichen Protagonistin, die namenlos bleibt, ein glückliches Ende, eine Autonomie über ihr Leben zu liefern, die ihr von der Gesellschaft eigentlich genommen wurde und sie, wenn man das so lesen möchte, am Ende triumphieren lässt. Und ich glaube, gerade für die Stellung der Frau um 1945, 46, 47 rum hat das, glaube ich, was sehr, sehr Utopisches. Und ich glaube, das gefällt mir an dieser Geschichte an sich auch, obwohl das sehr düster ist, sehr deprimierend ist, was wir hier lesen, hat diese Spielgeschichte eine tolle Utopie da drin und erzählt von einem besseren Leben oder einer Möglichkeit eines guten Lebens, davon, dass man am Ende der Herr über seine eigene Geschichte sein kann.
Ja, ich glaube, wir sollten erklären, dass die Sprechposition, die Ansprache hier eine zweite Person Singular, ein, genau, Du ist. Und wenn man sich die Sekundärliteratur anguckt, dann sind schon auch substanzielle Teile der Sekundärliteratur damit beschäftigt, genau das aufzudröseln, wer spricht da eigentlich. Also da gibt es wirklich einen breiten Katalog von Antworten. Gibt es eine, die du bevorzugst?
Genau, das ist jetzt die Frage, wie hältst du es mit der Religion? Ich bin häufig bei Texten, wo ich das Gefühl habe, dass sie etwas Enigmatisches an sich haben und bewusst auch nicht gelöst wird, gar nicht so der große Fan davon, mir eine Antwort dazu zu liefern. Ich weiß, das ist eine ein bisschen ausweichende Antwort, aber natürlich könnte ich hier sagen, dass du ist das lyrische oder prosaische Ich, dass du sind bestimmt aber auch wir. Vielleicht ändert es sich im Laufe des Textes auch, du hast die Sekundärliteratur bereits angesprochen, aber ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die so viel Spaß macht, sich hier wirklich mit den Sprechpassagen auseinanderzusetzen, das haben wir auch getan im Seminar, die, wenn man es ein bisschen enigmatisch lässt, besonders gut wirkt.
Ich fand das ganz spannend. Ich hatte ja gerade schon darüber gesprochen, womit ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Ich habe auch Edouard Glissant, den kreolischen Theoretiker, also den Theoretiker von Martinique, gelesen, von dem eine zentrale These eben das Recht auf Opazität war. Er ist ein postkolonialer Theoretiker, der gesagt hat, okay, das koloniale Subjekt, beziehungsweise der, der zum Objekt gemacht wird, der sollte ein Recht haben, sich zu verschleiern, der sollte nicht erfasst, gemessen werden von seinem Herrn. Und ganz parallel dazu habe ich bei Ilse Eichinger ein Beharren auf Unidentifizierbarkeit als existenziellen Akt des Widerstands entdeckt. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass sie jetzt als ebenfalls Verwaltete, sagen wir durch den bürokratischen Terror auch der Nationalsozialisten, die daraus ihre eigene Sehnsucht zur Verschleierung, zur Unkenntlichmachung eben entdeckt hat, die man wahrscheinlich auch auf diese Texte übertragen kann. Also es wird einen Grund haben, warum das nicht genannt wird. Ich muss sagen, ich habe bei dieser Sprecherinstanz gedacht, da kommt einfach die Literarin, die Autorin als rettende Kraft hinzu. Ich bin ja nun sowieso jemand, der diesem Gestus, ich rette mit der Literatur die Wirklichkeit. Wir hatten das ja zum Beispiel bei Han Kang, die Frage, was können wir mit der Vergangenheit heute machen? Können wir die Vergangenheit retten? Das ist mir immer durchaus sympathisch, weil das für mich auch irgendwie so ein utopisches Moment ist, durchexerzieren. Was kann ich in meinen Ausdrucksmitteln anders gestalten, um irgendwie das, was wir als Vergangenheit begreifen, anders zu formen? Also mein Gefühl ist immer, sie sagt dieser Toten selber, jetzt steh auf, schau in den Spiegel, kehre dein Leben um. Also da ist eine fiktive Tote und die wird von ihr mit der Kraft des Schreibens, mit der Kraft der Literatur aus dem Sarg gehoben und in die Welt zurück und damit letztlich dann auch in den Zustand der Geburt zurückversetzt über die Zeit.
Und das ist ja auch, was ich einstiegs meinte, das ist halt etwas, was nur die Literatur kann. Was auch eine filmische, eine szenische, eine Hörspieladaption niemals leisten wird. Das Lebendigwerden durch den Text und eben auch das Einschreiben in einen Text. Ich weiß gar nicht, müssen wir kurz erläutern, um was es eigentlich geht in der Spiegelgeschichte? Oder vielleicht sagen wir vorher nochmal als Disclaimer, aber Leute, lest die Geschichte doch selber. Ich meine, ja, die ist online auch verfügbar, sie ist nicht so sonderlich lang und der Reiz entfaltet sich jetzt nicht dadurch, wenn wir euch erzählen, was da auf einer Plot-Ebene passiert. Der Reiz entfaltet sich durch das selber Lesen. Das noch einmal vorangestellt.
Die schon angesprochene Sprache, dadurch wie beredt auch diese Welt ist, oder? Also ich habe das Gefühl, all diese Pflanzen und Schiffe und Straßenbahnen sind wahnsinnig lebendig. Man hat das Gefühl, die Welt steht auch so im großen Kontrast zu den Menschen, die irgendwie so automatisiert und mechanisch und bösartig sind. Aber wenn man einfach nacherzählen sollte auf einer Plot-Ebene, was passiert, dann würde man sagen, da ist eine Frau, die wird begraben, dann wird sie aber vom Leichenwagen vom Friedhof abgeholt, in die Leichenhalle gebracht, dort aufgebahrt, von dort zurück ins Krankenhaus, zurück in das Haus einer Alten gebraucht, einer Engelmacherin, die bei ihr eine Abtreibung durchführen soll. Das geht gründlich schief, sie landet im Krankenlager. Davor erzählt sie einem jungen Mann, dass sie schwanger geworden ist. Davor geht sie einen Fluss entlang, sie ist gerade verliebt, sie wird dann entjungfert von dem jungen Mann in einem Haus, das sie das verdammte Haus nennt. Davor wird von dieser ersten Begegnung mit diesem jungen Mann erzählt, dann gehen wir in ihre Schulzeit zurück, dann trauert sie um ihre Mutter, dann stirbt ihre Mutter, dann kommt die frühe Kindheit, dann kommt die Geburt, dann ist das Leben vorbei, beziehungsweise es beginnt. Das ist rein, was auf dieser erzählerischen Ebene passiert.
Genau, und dann könnte man dazu vielleicht noch sagen, das ist, wie du auch schon als Einstieg gesagt hast, das ist keine ganz retrospektive Erzählung, eingeflochten darin sind immer noch mal, so hat man das Gefühl, Kommentare aus der ersten diegetischen Ebene.
So Einschübe, so Interventionen, die irgendwie noch so ein bisschen zusätzliche Informationen geben oder feststellen, der junge Mann ist gerade nicht bei dir und so.
Ja, oder den Gesundheitszustand dieser Frau kommentieren und Dinge sagen wie, es dauert nicht mehr lange, es geht zu Ende.
Wenn man da jetzt rangeht mit Jeanette und diesen verschiedenen Formen von Analepse und Prolepse und so, dann ist das Diagramm nachher, glaube ich, ganz schön komplex und das weiß ich, weil ich in verschiedenen Arbeiten dazu wirklich recht komplexe Diagramme gesehen habe, die einem dann das Gefühl geben, meine Güte, was ich gerade gelesen habe, scheint viel wulstiger, viel massiver zu sein als das, was ich dann tatsächlich erlebt habe. Das finde ich so spannend, dass sich erst in der Aufschlüsselung, erst in der konzentrierten Betrachtung wirklich zeigt, wie verflochten und wie verschlüsselt das Ganze ist. Und es ist ja auch wirklich eine Geschichte von einer relativ langen Entstehungszeit für ihre Länge. Also man merkt auf jeden Fall so dieses Redigieren, dieses Neuformen, dieses Aufbauen der Vektoren in der Zeitlogik. Das ist schon ein komplexer Text auf jeden Fall. Es hat Gründe, warum ihr den in Seminaren besprochen habt, er bietet sich dafür auch an.
Er bietet sich dafür perfekt an und ich würde sagen, vom Ersti-Seminar bis eben zum Master-Kolloquium.
Weil jeder so eine neue Möglichkeit findet, das für sich irgendwie gültig zu machen.
Naja, zum Beispiel im Ersti-Seminar würde ich zum Beispiel fragen, also ich würde zum Beispiel auch fragen, was passiert denn hier überhaupt? Also geben Sie doch erstmal die Handlung in Ihren eigenen Worten wieder und dann könnte man das nicht auch vorwärts erzählen. Also das ist eine Frage, die auch Frau Ochs gestellt hat im Master-Seminar, wo man die Studis dann mal darauf bringen kann, nee, denn es hat ja einen Grund, warum das rückwärts erzählt wird. Wenn wir es vorwärts erzählen würden, wäre es sicherlich auch eine sehr, sehr tragische Geschichte, aber es würde eben bei der Tragik enden bleiben. Es würde beim Tod enden und dadurch, wie wir es hier erzählen, endet es mit dem Leben, mit der Hoffnung, mit der Aussicht eben auf eine Selbstbestimmung durch Literatur, durch Bilanzierung. Das war ja das Versprechen des Bildungsromanes, auch deswegen relativ spannend, das, was Eichinger hier macht, weil wir den Bildungsroman als utopisches Genre eigentlich ablegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil wir natürlich Bildung an sich und auch der Gesellschaft an sich mittlerweile misstrauen und uns denken, naja.
Weil die Aufklärung vielleicht auch so ein bisschen schwierig geworden ist, weil wir, wenn wir wieder Adorno bemühen, halt irgendwie da auch so eine gewisse Dialektik drin erkennen und so. Ja, also alles ist vergiftet.
Genau, und dann aber doch hier eine Art Bildungsroman zu schreiben, in der man durch Literatur, durch das Erzählen, und das ist ja ein Punkt des Bildungsromans, dass zumindest im klassischen Bildungsroman unsere Protagonisten gerade durch das Aufschreiben, durch das Bilanzieren zu eigenen Subjekten werden. Das hier wieder zu machen, aber dass die Subjektwerdung im Tod stattfindet, das ist gleichzeitig natürlich etwas Unerhörtes, aber auch irgendwie etwas sehr, sehr Tröstliches.
Weil es dem Tod einen neuen Sinn verleiht, weil es all diese vorher so sinnlosen Tode, die man erlebt hat, denen man irgendwie nur Schmerz und Verlusterfahrung zuweisen konnte, auflädt als Möglichkeit zu etwas Neuem, zum Beispiel zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem, was uns dahin geführt hat oder sowas.
Genau.
Also utopisch ist auf jeden Fall eine Stimmung, die hier drin ist. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, man sieht auch einen neuen Blick auf die Welt, man sieht all diesen Schmerz auf der Erzählebene und dann sieht man vielleicht die Schönheit von den Dingen, die um sie herum passieren. Ich finde, was sehr auffällig ist, wenn man sich die Adjektive anguckt, wie präsent die Farben sind. Also ich dachte die ganze Zeit, oh, dieses Licht an der Ampel ist grün und die Narzissen, die blühen dort gelb und der Himmel ist auch wieder grün. Also ich habe fast so, weißt du, so Hippie-Lavalampenartig so vor Augen gehabt, wenn ich irgendwie diesen Roman gelesen habe, weil die ganze Zeit so diese Sprengsel, weil überall diese logischerweise mit dem Zusammenarbeiten mit Licht entstandenen Flecken sich mir so aufdrängten. Also das war für mich schon sehr bemerkenswert. Allgemein natürlich, wie ich schon gesagt habe, wie berät diese Welt war, dieses Gefühl, all diese Schiffe und Straßenbahnen sind auf kuriose Weise lebendig geworden, weil da die Autorin mit diesem Umkehren jedes einzelne Objekt berührt hat und gesagt hat, mach das Umgekehrte von dem, was du tust. Also zum Beispiel Blumen sterbt nicht, sondern werdet wieder lebendig, saugt Energie aus der Zeit heraus und werdet frisch und glänzend.
Genau, und das ist natürlich auch Teil der lyrischen Qualität, die dieser Text durchaus hat, weil hier mit Metaphern, mit Codewörtern gearbeitet wird, die wir eigentlich eher aus dem Gedicht kennen würden. Also zu sagen, gelbe Narzissen, da wissen wir, okay, es ist Frühling. Ist aber vielleicht etwas, was in einem Prosatext etwas ausgeschmückter formuliert werden würde. Da würde man ja eigentlich sagen, es ist Frühling. Das tut Eichinger später hier auch noch, das möchte ich gar nicht ranstellen, aber es beginnt eben mit den gelben Narzissen. Und an allen Fenstern stehen gelbe Narzissen, wie sie ja auch an alle Kränze gewunden sind.
Ich finde allgemein schön, dass diese Zeitumkehr, die hier stattfindet, nicht glatt funktioniert. Wenn wir irgendwie einen Film zurückspulen, dann sorgt das nicht dafür, dass sich die Sachen verändern. Aber hier habe ich die ganze Zeit das Gefühl, die Menschen, die Welt sind auch überrascht davon, dass plötzlich alles rückwärts läuft. Das kommt als Intervention, als Konfrontation, als Herausforderung in die Welt. Also das steht schon auf der ersten Seite, wenn du ihn lässt, wird er am Ende nicht mehr wissen, ob er schon begonnen hat. Und weil er es nicht weiß, gibt er den Trägern das Zeichen und die Träger fragen nicht viel und holen deinen Sarg wieder herauf. Und sie nehmen den Kranz vom Deckel und geben ihn dem jungen Mann zurück, der mit gesenktem Kopf am Rand des Grabes steht. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist dieser Redende, dieser quasselnde Vikar und plötzlich bewegen sich die Sachen rückwärts. Also diese ganze ganze Welt scheint plötzlich überrascht zu sein von der narrativen Dimension, die ihr übergestülpt worden ist. Das wird sich immer wieder wiederholen, dass das Umkehren dieser Bewegung auch so was Momenthaftes, Überraschendes hat. Also wenn zum Beispiel die alte Frau, die Engelmacherin, die Abtreibungsärztin gebeten wird, mach mein Kind lebendig, dann wird da auch vermerkt, okay, das ist das erste Mal, dass sie jemand das fragt. Also ich finde, es hat hier auch immer so dieses unerhörte, ungeheuerliche der Novelle irgendwie. Also das Ereignis der Umkehrung berührt alle irgendwie.
Auf jeden Fall. Und es ist, besteht ja zumindest teilweise, hat man das Gefühl, die Möglichkeit, dass durch diese Zeitumkehr auch das Leben verändert werden könnte, um am Ende aber dann natürlich doch beim gleichen Punkt rauskommen zu müssen. Da gibt es dann den Satz, gib acht, jetzt beginnt er bald von der Zukunft zu reden, von den vielen Kindern und vom langen Leben. Und seine Wangen brennen vor Eifer. Und da hat man ja wirklich das Gefühl, dass da nimmt die Erzählinstanz unsere Figur an die Hand und sagt, du weißt, was jetzt gleich passiert. Und es wäre schön, wenn man sich anders entscheiden könnte, aber es geht eben nicht, weil dieser Kreislauf der Geschichte immer wieder weiter mühlt.
Es ist auf jeden Fall eine große Schicksalhaftigkeit in den Dingen. Man kann sie nicht mehr verändern, man kann nur noch die eigene Haltung, den eigenen Blick darauf wirklich formen oder man kann mit der Sehnsucht, das Unvermeidbare zu verändern, halt Gegenwart und Zukunft gestalten und mit diesen neuen Perspektiven auch eben eine neue Welt irgendwie mitordnen. Lass uns vielleicht noch über diese zwei Elemente des Du-Erzählers und des Rückwärtserzählens sprechen, indem wir es ein bisschen einordnen, weil ich weiß noch, dass ich ganz fasziniert war, als ich irgendwann in einer Bücherei war und mir dort dann zufällig als Mutter Verstand von Kyung Sok Shin auslieh und das dann in der Du-Form geschrieben war und diese Du-Person aber weiblich war. Mhm. Und ich das dachte, wow, ist das interessant, dass ich hier so explizit nicht von außen, nicht über die Schulter gucke, sondern so in die Rolle einer weiblichen Figur so hineinversetzt wird. Also dass das Du-Erzählen ja auch immer so eine Ego-Perspektive wie im Ego-Shooter oder sowas halt ist. Und das war für mich da irgendwie so eine spannende Überraschung und ich habe das dann später auch immer mal wieder gesehen, also logischerweise in Briefen, wo damit natürlich dann eine andere konkrete Person gemeint ist, aber zum Beispiel auch bei Günter Grass mit Katz und Maus oder Walsers Brief, Max Frisch Burleske, da fand ich das auch irgendwie sehr interessant. Also ich habe diese Du-Erzähler-Perspektive immer mal wieder erlebt und fand es einen spannenden Bruch. Siehst du irgendwelche Limitierung für diese Perspektive oder irgendeinen Schaden, den das hier auch anrichten könnte, weil das ist ja etwas, das selten gewählt wird, das eher als Irritation verstanden wird. Was glaubst du, woran liegt das und wie siehst du es hier eingesetzt?
Sehr, sehr gute Frage. Natürlich, wir haben uns irgendwann festgelegt, allgemein in den Erzählungen, dass wir entweder ich oder die autoriale Perspektive einsetzen. Ja. Und da gibt es sicherlich zahlreiche Aufsätze darüber, warum das so ist. Und wie du schon gesagt hast, ich würde eher sagen, dass du hat was eher Distanzierendes, es hat aber auch was Instruktives dabei. Also man hat eher das Gefühl, man liest so einen Ratgeber vielleicht, in dem einem gesagt
du
wird,
machst
so
das jetzt.
Genau, ja. So hast du das jetzt zu machen. Und die Spiegelgeschichte hat ja auch gewisse Elemente davon. Aber wie du auch schon gesagt hast, es bewirkt auf der einen Seite die direkte Ansprache. Meine Frage an dich wäre nämlich nochmal gewesen, ab wann wusstest du, dass es hier um eine Frau geht? Das ist jetzt gesetzt der Fall, dass du nicht schon vorher wusstest, weil ich dir natürlich erzählt habe, dass es hier um eine Frau geht in der Geschichte. Aber ich habe mich auch mal gefragt, wann eigentlich der erste Moment ist, wo man in dieser Spiegelgeschichte herausfinden könnte, dass es hier um eine junge Frau geht.
Das ist eine gute Frage, da habe ich mir gar nicht so drüber Gedanken gemacht, weil ich das, ich weiß nicht, ob ich es von dir hatte oder weil ich schon vorher ein bisschen was dazu gelesen habe, aber ich wusste es auf jeden Fall. Aber klar, ja. Das ist eine ganze Weile bleibt diese Ego-Perspektive unerklärt und ich stelle mir gerade die filmische Adaption vor, wo wir tatsächlich durch die Augen dieses Menschen blicken, dieser Frau blicken und vielleicht irgendwann durch den Blick durch auf den Körper, durch irgendwie eine Verschiebung der Kamera das zur Kenntnis nehmen. Und das findet hier sprachlich nicht so viel explizit statt. Oder? Sondern es ergibt sich ja vor allen Dingen aus dem Kontext, was ihr geschehen ist.
Also wahrscheinlich spätestens bei der Engelmacherin kann man es erblicken. Es gibt früher schon die Prädikate sie oder ihr. Also es passiert schon relativ schnell, aber das war eben auch eine Sache, die wir im Seminar besprochen haben, dass auch ich, ohne diese Geschichte zu kennen, automatisch wahrscheinlich, weil ich wusste, dass das Ganze von Ilse Eichinger geschrieben ist, diese Stimme weiblich gelesen und auch mir habe vorlesen lassen in meinem eigenen Kopf. Und sehr interessant war, dass es eigentlich allen so ging im Seminar und wir uns gefragt haben, warum eigentlich?
Ich glaube, wir assoziieren natürlich dann auch mit Autoren und Autorinnen vielleicht nicht zwangsläufig, aber doch mit so einem gewissen Kurzschluss Figuren, die auch auf ihre Art und Weise auf die Welt blicken und die vielleicht auch mit ihnen irgendwie konvergent sind, die vielleicht auch eine Identität mit ihnen teilen.
Was man, glaube ich, sagen kann, weil es spannend, dass du das Autobiografische angesprochen hast, das ist auch etwas, wo sich Aichinger gegen gewehrt hat, was sie aber auch von der Literaturwissenschaft geglaubt wurde, sage ich mal. Also das, das findet man eigentlich in den meisten Artikeln zu ihr auch, dass es durchaus Texte gibt, wie eben Größere Hoffnung, ihren einzigen Roman, der autobiografisch gefärbt ist, aber eben wieder so abstrahiert ist und so distanziert ist, dass er wahrscheinlich eher auf was Allgemeingültiges hinaus will, als eine dezidierte Autobiografie zu sein.
Da ist ja spannend zu sehen, dass diese Figur in früheren Varianten tatsächlich Ilse heißt und danach dann in Ellen umbenannt worden ist. Und das heißt, da scheint auf jeden Fall auch der aktive Akt der Verweigerung drin zu stecken, zu sagen, nein, das bin nicht eins zu eins ich, sondern das ist immer noch Literatur. Und das passt ja auch zu ihrer Sehnsucht nach dem nicht gesehen, nicht erkannt, nicht erfasst werden. Also die Unidentifizierbarkeit als Akt des Widerstands, der spricht ja auch zum Beispiel aus dieser Umschreibung bei ihrem Roman.
Genau, sonst kann man sagen, es ist eine relativ klassische Geschichte, die auch, glaube ich, genauso abläuft, wie man das erwarten würde. Es ist auch die, denke ich mal, zeitaktuelle, also 1945 aktuelle Perspektive zur Abtreibung, also dass es hier tatsächlich auch ein Kindsmord ist, das man wieder lebendig macht, aber eben bekommt eine interessante Perspektive durch die Umkehr.
Die Umkehr macht zumindest schon mal deutlich, dass da eine Welt ist, ein Prozess, der aus vielen einzelnen Schritten besteht. Dadurch, dass diese Zeitfolge so betont wird, erkennt man sehr gut die einzelnen Stationen und man hat dann bei jeder Station aufs Neue das Gefühl, hier hätte doch jemand eingreifen können, hier hätte jemand helfen, intervenieren können. Aber nein, der Einzige, der hilft, ist der Mensch, der da vor dem Spiegel steht, ist die Autorin, ist die Figur selbst, die sich fremd geworden ist und dann über sich selber erzählt, ist auf jeden Fall diese schwer definierbare Du-Instanz. Ja. Das ist schon tragisch, wenn man selbst der einzige Begleiter ist, während da doch so viele Menschen und vielleicht auch so viel Welt gewesen wäre, die hätte helfen können.
Genau, und das passt aber natürlich irgendwie so ein bisschen auch wieder zu Aichingers Selbstverständnis als Autorin. Also dass der Verlust in der Gesellschaft meistens den eigenen Sieg bedeutet oder das selber als etwas Größeres rauskommen und passt sicherlich auch in die größere deutsche Nachkriegsliteratur. Also eben das Gefühl, am Ende auf sich selber zurückgeworfen zu sein.
Wollen wir vielleicht noch allgemein ein bisschen über das Retronarrativ sprechen, über das Rückwärtserzählen? Weil ich habe dann überlegt, welche Fälle mir so einfallen. Aus den letzten Jahren waren das sicher dann Romane, die auch rezipiert worden sind, wie Lichtung von Iris Wolf, Archipel von Inga Maria Mahlke und so rückblickend auf die Literaturgeschichte. Ich glaube, am prägnantesten Martin Amis mit Time's Arrow, der ja selber auch so eine Auschwitz-Erzählung ist. Also das heißt, da werden dann zuerst die ganze Zeit von jemandem Menschen wiederbelebt und nachher stellen wir dann irgendwann fest, dass das eigentlich ein Arzt ist, der sie in den Tod schickt. Ich musste an, sagen wir so, Stunt-Autoren, so edgy 90er-Jahre-Autoren wie Chuck Palahniuk denken, der Survivor geschrieben hat. Ich musste an Stücke denken, wie Harold Pinters Betrayal. Vor allen Dingen habe ich aber auch irgendwie, obwohl es nicht genauso funktioniert, obwohl die Logik eigentlich eine andere ist und man ja eigentlich nicht antichronologisch oder in Reverse Order erzählt, ich musste irgendwie an Benjamin Button von F. Scott Fitzgerald denken, der ja rückwärts altert.
Hätte ich auch gleich angesprochen und ist eine Geschichte, die auch häufig mal in Verbindung gebracht wird mit Ilse Aichinger. Also da sind wir dann eher in der transatlantischen Germanistik unterwegs, weil ich glaube, Benjamin Button ist jetzt nicht die bemerkenswerteste Kurzgeschichte von Fitzgerald und jetzt auch nicht die, wo sich die Literaturwissenschaft so drauf gestoßen hat, wie du auch schon gesagt hast, von David Fincher verfilmt 2008. Und ja, da hast du recht, das ist mehr ein Gag. Also so, da ist dieser Umkehr, das Rückwärtsaltern ist vor allem ein Tool, glaube ich, und endet mit dem Anfang, aber der Anfang ist das Ende, in dem alles schwarz wird. Und da funktioniert Aichinger ja doch durchaus komplexer hier, in dem der Tod tatsächlich das Leben ist oder der Tod, wie wir schon gesagt haben, tatsächlich erst ein Subjekt freimacht.
Bei Fitzgerald ist das alles auch irgendwie ein bisschen leichter, ein bisschen vergnüglicher und der einzelne Akt, die Welt an sich ist nicht umgekehrt und das ist ist natürlich viel radikaler. Also einen Menschen durch die Zeit zu schicken oder seinen Körper chronologisch umzukehren, ist viel weniger absolut, ist ein viel weniger großer Akt, als die Welt an sich rückwärts laufen zu lassen. Ich finde, Time's Arrow klingt dann auch wie ein Echo. So dieser Gedanke, okay, ich erzähle ein paar Jahrzehnte später nochmal von dieser Sehnsucht umzukehren, von der Sehnsucht irgendwie an einen Ursprung zurückzukehren halt. Aber insgesamt bin ich doch erstaunt gewesen, wie sehr dieser Trick tatsächlich ein Trick dann oft ist, wie sehr er so in die Trivialliteratur, in irgendwelche Sci-Fi-Geschichten sich reinkredenzt und wie selten das dann doch erstaunlicherweise so als Umkehrung in sowas wie die Nachkriegsliteratur eingeflossen ist. Oder bin ich da einfach nicht ausreichend informiert, fehlen mir da so viele Titel? Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, das wird doch eher sporadisch eingesetzt.
Genau, die Frage ist natürlich, wie man dieses retrospektive Erzählen auch definieren möchte, weil was du ja sehr viel hast, ist tatsächlich in der Nachkriegsliteratur, dass ein Subjekt irgendwo festsitzt, also sei das vielleicht in einer Gefängniszelle in der Deutschstunde oder ich glaube auch, Oskar Maskerat sitzt, glaube ich, auch in einem Sanatorium zu Beginn der Blechtrommel.
Sein Wärter gibt eben da regelmäßig Sachen durchs Fenster und so. Damit beginnt das Ganze ja alles.
Und die schauen dann von da zurück. Aber du hast natürlich recht, diese Retrospektive läuft natürlich auch chronologisch ab. Wir springen dann einfach von Punkt C zu Punkt A, um dann bei Punkt B zu sein.
Genau, also die Analepse, die ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Mittel.
Genau.
Dieses Gefühl, wir haben hier einen Ursprungspunkt und dann gehen wir zurück. Weil das ist ja, glaube ich, einfach so eine sehr naheliegende Arbeit, weil wir haben ja auch hier einen Autor, der auf Dinge zurückblickt. Also da haben wir dann einfach Verisimilitude, da haben wir eine Replikation von der Schreiberfahrung einfach.
Es gibt noch den Tynset-Roman von Wolfgang Hildesheimer, der etwas komplexer auch funktioniert von seinen Zeitsprüngen her. Das funktioniert vielleicht Stream of Consciousness-artiger, also assoziativer noch als die reine, wirklich retrospektiv erzählte Geschichte. Man müsste wahrscheinlich dann da eher in das populäre Hollywood-Kino gehen und über sowas wie Irreversibel oder Memento reden.
Ja, ich habe natürlich auch als Filmkritiker sofort halt an diese Welle von antichronologischen, von die Chronologie sprengenden, fragmentierten Filme gedacht. Was weiß ich, Pulp Fiction und so, die Sachen, die das ja alles popularisiert haben. Ich dachte natürlich auch an Kurt Vonnegut und Slaughterhouse-Five, Being Unstuck in Time, sicher ja auch eine Reaktion. Bei ihr ist dieses fragmentierte, aber umgeschlagene neue Ordnung, was ich interessant finde. Also es gibt ja viele Texte über die Sprachlosigkeit nach Auschwitz und in das Gefühl, jetzt ist das Erzählen gar nicht mehr möglich. Deshalb hat man oft nur noch so Fragmente und ich meine, manche haben sich ja so in den Aphorismus geflüchtet. Man versucht keine strukturierte, geordnete Wissenschaft mehr zu machen. Deshalb formt man so kleine Denkgebilde, so Sinnsprüche eigentlich irgendwie. Und bei ihr entsteht doch noch eine klare Chronologie. Sie wird nur umgekehrt. Das finde ich ganz interessant, weil es ist gleichzeitig eigentlich weniger radikal. Es ist nicht das Atomisieren, es ist nicht das Zerlegen der Sprache in Sinnlosigkeit oder in Wahnwitz, was sie ja nun später durchaus praktiziert hat. Also später wird sie ja nochmal enigmatischer, versprengter in der Sprache. Aber hier ist es einfach nur die Umkehrung und das fühlt sich für mich trotzdem noch extremer an, weil sie den Dingen, den Ereignissen in ihrer Unvermeidbarkeit ins Auge blickt, aber sagt, nein, wir tun jetzt das Gegenteil, wir spiegeln die Welt, wir verändern die Vorzeichen. Ja. Also das ist irgendwie nicht so oft passiert wie das reine Aufspringen der Dinge, weil es vielleicht auch, das ist eine blöde Aussage, aber es ist vielleicht auch leichter, einfach alles in Scherben zu legen, als zu überlegen, wie sieht das Gegenmodell aus, oder?
Ja, und ich glaube, das ist dann dieser Begriff der Utopie, über den wir hier immer wieder kreisen. Und ich würde es vielleicht mit Irreversibel kurz nochmal vergleichen. Das ist ja ein Film, der vor allem auf die Katastrophe hinaus möchte. Und wo das Happy End oder das Ende im Sonnenschein am Ende uns mit einem sehr bitteren Magengefühl zurücklässt, wenn wir...
Es wirkt spöttisch, es ist grausamer, als die Gewalttat es sein könnte, weil wir wissen, was auf sie folgt.
Und beim zweiten Mal gucken wissen wir ja sogar, dass selbst die Anfangsgewalttat sinnlos war, weil es die falsche Person getroffen hat. Ups, kleiner Spoiler für Irreversibel an dieser Stelle. Aber wir haben uns, glaube ich, sehr vage ausgedrückt. Und da ist Eichinger ja aber auch anders unterwegs. Also hier ist ja kein Spott auf die Figur zu hören. Eigentlich auch auf gar keine Figur. Ich habe es für selbst der junge Mann, dem wird mit einem gewissen Respekt begegnet. Auch der Engelmacherin, die bestimmt in einer, ich möchte das jetzt gar nicht auf eine Gender-Debatte heben, aber vielleicht in einer von einem männlichen Autoren auch auch als etwas sinistere Figur bezeichnet werden würde. Die Ansätze sind durchaus hier da, aber eben, wie auch schon mehrfach besprochen, durch die Umkehrung bekommen sie plötzlich wieder eine positive Qualität. Weil dann ist es eben keine Mörderin, sondern eine Lebendigmacherin.
Ja, eine Magierin. Ohnehin ist es eine wieder verzauberte Welt, weil die Dinge umgekehrt fließen. Also dieses Gefühl, dass alles revitalisiert wird, das ist schon irgendwie spannend. Und gleichzeitig ist in diesem Umkehrmanöver, du sagst, okay, die Leute als Begriffe, als Kategorien werden vielleicht verschoben, werden umgekehrt. Das ist ja auch eine Art von Auseinandersetzung mit Sprache, oder? Und ich habe auch gedacht, als dann am Ende das Ideal ist, die Sprache wieder zu verlernen, zum Schweigen zu kommen. Da steht am gegen Ende, sei geduldig, bald ist alles gut. Gott weiß den Tag, an dem du schwach genug bist. Es ist der Tag deiner Geburt. Du kommst zur Welt und schlägst die Augen auf und schließt sie wieder vor dem starken Licht. Das Licht wärmt dir die Glieder, du regst dich in der Sonne. Du bist da, du lebst, dein Vater beugt sich über dich, es ist zu Ende. Sagt die hinter dir, sie ist tot, still, lass sie reden. Da ist irgendwie auch so ein sehnsüchtiges Umkehren in diesen Zustand zurück. Und davor haben wir das Sprechen verlernt. Die fremden Sprachen hast du schon gelernt, doch so leicht bleibt es nicht. Deine eigene Sprache ist viel schwerer. Noch schwerer wird es sein, Lesen und Schreiben zu lernen. Doch am schwersten ist es, alles zu vergessen. Und wenn du bei der ersten Prüfung alles wissen musstest, so darfst du doch am Ende nicht mehr wissen. Wirst du das bestehen? Wirst du still genug sein? Wenn du genug Furcht hast, um den Mund nicht aufzutun, wird alles gut. Da ist dieses Instruktive, das Befehlende drin, das du schon erwähnt hast. Also beide Kapitel, beide Abschnitte hier zusammen sagen mir, wir müssen so viel verlernen, wir müssen uns von so vielem freimachen, was vorher Wahrheit war. Und das meint dann eben auch die Sprache. Wir müssen eigentlich die Sprache, die wir hatten, verlernen. Und das finde ich als Endpunkt irgendwie spannend. Weil ich habe mich schon gefragt, wie das eigentlich geht. Ich finde es immer noch schwer, mir einen schweigenden, einen stillen Roman vorzustellen, weil dann doch immer Worte da sind. Ich bewundere diese Versuche und bin super gespannt, auch die späteren Teile ihrer Karriere vielleicht irgendwann hier zu besprechen, um vorzustellen, wie sieht das aus, wenn man sich mit Sprache der Sprache verweigern will. Ich kann es noch nicht ganz erkennen, ich kann es mir nicht vorstellen. Hier drin ist es, würde ich sagen, nur in Teilen gelungen, insofern, dass am Ende, wenn alles vorbei ist, wenn wir am Anfang und am Ende zugleich sind, dann legen wir das Buch weg und dann ist das Schweigen da. Das Buch hat uns irgendwie mit seiner Bewegung zum Schweigen geführt.
Still, lass uns reden.
Was haben wir denn beim nächsten Mal den Menschen dort draußen zu bieten?
Ja, wir machen so ein bisschen Kurzgeschichtenwochen hierbei gelesen und wir widmen uns einer anderen weltbekannten Kurzgeschichte, vielleicht sogar von einem großen Autoren, der auch in der Nachkriegszeit noch seine letzten Hurras feiern wird, aber für manche Menschen zum alten Eisen gehört, nicht mehr zeitgemäß, sagen da gewisse Leute. Es geht um Tonio Kröger von Thomas Mann, die große autobiografische Kurzgeschichte, zahlreich adaptiert. Ich glaube, es gibt da auch eine Liselotte Pulver-Verfilmung, die für Hamburger HörerInnen am 27. Juli in Metropolis nochmal aufgeführt wird. Und ja.
Wie du da clever Werbung untergebracht hast, brillant. Es laufen gerade überall diese Thomas-Mann-Filme in den Kinos. Die Mann-Bücher werden neu aufgelegt, denn wir wissen alle, es ist 2025. Wir feiern 150 Jahre Thomas Mann und wir
auch
feiern mit. Wir biedern hier uns einfach an den Zeitgeist. Das hätte Ilse Eichinger nicht gewollt, aber jetzt können wir es nicht mehr umkehren. Beim nächsten Mal geht es um Tonio Krüger. Finn, vielen Dank und vielen Dank für die Leute, die zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich zum zweiten Mal. Das ist der Anfang der Sendung.
Ich würde sagen, herzlich willkommen bei Gelesen.